Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn und einen wunderschönen Gruß in die Gartenstadt. Ich hoffe, du genießt den Sommer in der Innenstadt oder deinen Urlaub oder einfach die langen Tage, vielleicht mit einem guten Buch in der Hand. Bei uns in Hahn leben viele Autoren und Autorinnen, die uns mit ihren Büchern faszinieren und spannende Stunden bereiten. Mit meinem Gast Ralf Neubauer, der heute übrigens Geburtstag hat, liebe Grüße Ralf, habe ich einen Hahner Autoren im Gespräch, der Bücher in einer ganzen Reihe geschrieben hat, die Südtirol-Krimis. Auch wenn du noch keinen Urlaub haben solltest oder schon wieder zurück bist, hast du mit seinen Krimis die Möglichkeit, ein bisschen dem Alltag zu entfliehen und zumindest in Gedanken nach Südtirol zu reisen. Am Ende dieser Folge hat Ralf noch eine kleine Überraschung für dich, also bleib dran und viel Spaß. Hallo Ralf, schön, dass du heute da bist.
Ja, hallo Frank und ich freue mich, dass ich da sein darf.
Sehr gerne, wirklich ganz toll. Ich bewundere das, was du kannst. Das kann ich nämlich nicht, schreiben. Und wir sind ja in Hahn auch, sagen wir mal, jetzt nicht, würde ich jetzt nicht sagen, direkt eine Schriftstellerstadt, aber mit Emil Barth haben wir ja zumindest einen, der 1900 in Hahn geboren ist und Schriftsteller war. Und jetzt 123 Jahre später haben wir mit dir ja auch wieder einen Schriftsteller hier in Hahn am Start. Wobei, du bist ja, sagen wir mal, nicht alleine. Es gibt tatsächlich relativ viele. Liegt vielleicht an der guten Hahner Luft oder woran auch immer. Mich interessiert mal, du lebst seit 1987 hier in Hahn. Was hat denn Hahn oder die Region um Hahn herum, so hier im Rheinland, im Bergischen Land, was Südtirol nicht hat?
Naja, also Südtirol ist schon landschaftlich anders schön. Wir sind auch schön, also das kann man schon sagen. Und Südtirol hat halt diese wahnsinnige Berglandschaft, die wir nicht haben. Da gibt es diese tollen Täler, von einsam bis großartig. Also da ist sehr viel zu sehen, was wir hier nicht sehen können. Es ist grün wie bei uns, allerdings überhalb der Wipfel und der Baumgrenzen natürlich auch kahl und ein bisschen karg. Und das hat einen besonderen Reiz, diese Hochalpen, Almen. Und dann gibt es dieses besondere italienische Flair. Das hat Hahn und die Umgebung hier ehrlich gesagt gar nicht. Und das ist schon schön. Man kann deutschsprachig dort durch Italien schreiten. Jedenfalls Teil davon. Also das ist schon sehr italienisch in Teilen und es macht Spaß, sich dort aufzuhalten, dann haben die einfach diese wahnsinnig tolle Küche. Das ist ja eigentlich ein bäuerliches Land und deswegen haben die bäuerliche Armutsküche sehr gut kultiviert. Hinzugekommen ist, weil sie ja früher zu Österreich-Ungarn gehörten, die österreichische Küche, also die Knödelküche, sag ich mal. Und dann sind sie ja von den Italienern einverleibt worden nach dem Ersten Weltkrieg. Und seither gibt es die italienischen Spezialitäten. Und dieser Dreiklang, der ist da einfach unglaublich kultiviert worden. Man muss sich vorstellen, dieses kleine Land hat, das sind ja nur 500.000 Einwohner, die haben 33 mit Sternen ausgezeichnete Küchen. Ein Drei-Sterne-Koch, zwei Zwei-Sterne-Köche und den restlichen sind Ein-Sterne-Köche. Das ist eine Menge an Spitzenköchen. Und daran orientiert sich dann auch die andere Gastronomie. Man kann da einfach ganz fantastisch essen. Das kann man hier auch, aber nicht so in dieser Dichte.
Gut, das war jetzt so ein bisschen eine kleine Falle, weil jetzt ein bisschen auch reingetappt. Weil jetzt hast du wieder gesagt, was Südtirol hat und was Hahn alles nicht hat. Ich wollte ja eigentlich mal darauf hinaus, was sich hier so in Hahn hält. Weil du könntest ja im Prinzip auch nach Südtirol ziehen und sagen, da ist es so schön landschaftlich und reizvoll und die Küche ist so gut. Ich ziehe nach Hahn. Also ich sag mal, berufstätig bist du ja aktuell nicht mehr in deinem alten Beruf. Von der Seite her, du hast die Zeit, du hast die Möglichkeiten, also auf nach Südtirol. Aber irgendwas hält dich doch hier in Hahn.
Ja, natürlich. Also ich würde auch nicht nach Südtirol auswandern. Das gefällt mir da ganz gut. Aber man muss schon sagen, man muss da geboren sein, um sich da auch auf Dauer wohlzufühlen. Da bin ich fest von überzeugt. Ansonsten muss man halt schauen, wenn man da wirklich hin wollte, dass man aufgenommen wird in diese doch sehr dörfliche Gemeinschaft. Und das bin ich nicht gewohnt. Ja. Ich bin geborener Düsseldorfer, also städtisches Umfeld gewohnt. Und nach Hahn bin ich ja Liebe wegen gezogen. Meine Frau habe ich kennengelernt, die wohnte hier. Und ich sage mal, die Hahnerinnen, wenn die die Schuhe ausziehen, dann haben die Wurzeln unter den Füßen. Die kriegt man ja gar nicht entwurzelt. Und deswegen musste ich hier hin. Wobei musste ist eigentlich falsch. Ich wollte auch hierhin. Mir gefällt es nämlich in Hahn recht gut. Und ich mag auch das ganze Umfeld. Das Bergische Land gefällt mir. Das hat hier auch hohen Freizeitwert. Und klar habe ich eben von Südtirol gejubelt, aber ich könnte genauso gut hier aus dieser Gegend vieles jubeln. Das Einzige, was ich so bejubele hier im Vergleich zu Südtirol, ist das Wetter. Das ist da einfach besser. Mhm. Und es ist viel mehr Sonnenstunden haben die dort. Und wir haben ja doch mehr diese hochnebelartige Bewölkung, sag ich mal. Immer ein bisschen grau. Man konnte ja 15 Sorten grau unterscheiden in Hahn.
Ja,
das ist das, was ich hier nicht so schön finde. Aber das wird sich nicht ändern. Ich bleibe hier, weil ich bin verwurzelt hier. Und da, wo man verwurzelt ist, geht man nicht weg.
Ja, ist denn diese Liebe so nach Südtirol, die ist ja im Urlaub wahrscheinlich entstanden oder nach Reisen dahin. Ne? Ist das dann auch so der Grund gewesen, dass du gesagt hast, meinen ersten Roman, den ich dann schreiben werde, der soll dort spielen? Oder wie kam das? Warum ausgerechnet Südtirol?
Ja, das ist Zufall gewesen. Also mit dem Schreiben habe ich immer schon, oder ich habe immer schon gerne mit Schreiben und mit Texten zu tun gehabt. Das fing in der Schule an, hatte auch Deutschleistungskurs. Das ist halt so, man beschäftigt sich mit Literatur in diesen Kursen und ich habe mir das total Spaß gemacht. Ich habe aber auch schon Schülerzeitungen gemacht. Und als ich dann später bei der Justiz arbeitete, habe ich bei der Mitarbeiterzeitung immer wieder Artikel geschrieben. Dann habe ich eine eigene Zeitung fürs Justizministerium, wo ich gearbeitet habe, herausgebracht. Und ich habe als Pressesprecher natürlich auch Texte verfasst. Allerdings so Pressetexte halt. Das ist eine andere Art von Kommunikation. Aber Texte haben mich halt immer fasziniert. Man kann mit Worten unglaublich viel erreichen. Also auch für sich selber. Und deswegen der Gedanke, irgendwann mal ein Buch zu schreiben, der kommt dann irgendwann. Und wo er einen dann überkommt, das ist halt so eine Sache. Tatsächlich habe ich mal angefangen mit einem Hahner-Krimi. Ach. Hier war so ein altes Manuskript noch. Das hieß Spargelzeit. Und ja, weil ich dachte, man könnte da Spargelbeeten so herrliche Leichen verstecken. Das war so der Hintergrund. Und es kamen ganz viele Hanna-Lokalkolorist von vor und habe dann das Exposé an eine Literaturagentin geschickt.
Ich stelle mir gerade weg, wie der Spargelstecher so die Folie wegmacht und da liegt dann einer.
Der Spargelstecher war ja der Mörder und von daher gesehen musste der schon.
Jetzt hast du es schon verraten, Ralf.
Ja, das ist ja nie erschienen, das Buch. Und ja, ich glaube ich nicht
jetzt
schreiben.
Jetzt ist die Pointe weg, jetzt brauchst du es auch nicht mehr rausbringen.
Nein. Und die Literaturagentin hat mir zurückgeschrieben, hat gesagt, ja, netter Versuch, fürs erste Mal üben Sie noch ein bisschen, dann wird es vielleicht was. Dann habe ich 3 Jahre lang nichts getan, weil ich auch keine Zeit hatte. Das war ja immer nur so nebenbei und aus Spaß. Ja. Und dann saß ich in der Tat in Südtirol. Da bin ich ja seit, weiß ich gar nicht, 1995, 97 habe ich geheiratet. 2 Jahre vorher war ich das erste Mal da. 95, seitdem bin ich da und kenne Südtirol auch ganz gut. Und dann saß ich irgendwann, das war im Jahr 2007 muss das gewesen sein, saß ich auf der Bank des Gartens der Pension, wo ich immer wohne. Am liebsten in Zimmer 2, maximal noch in Zimmer 5. Also ich bin immer sehr beständig in allem und sitze da so auf dieser Bank, erhole mich und entspanne mich und lese Zeitung. Und mir fällt eine Geschichte auf, das passiert da eigentlich jedes Jahr in Südtirol. Da verunglücken Bauern mit ihrem Trecker. Das ist ja ein steiles Gelände und die kippen auch schon mal um die Trecker. Und wenn man Pech hat, liegt man drunter. Und dann habe ich mir gedacht, was wäre denn, wenn man daraus einen Mord konstruierte? Und dann war die Idee für den ersten Plot schon da. Deswegen Südtirol, weil es mir dort eingefallen ist. Und dann habe ich gesagt, versuch's halt nochmal. Über den Winter habe ich geschrieben und habe dann mit dem Verlag, wo ich jetzt auch bin, telefoniert, habe denen erzählt, ich hätte ein Manuskript und ob die Interesse hätten. Dann haben wir uns kurz darauf getroffen und die haben mich sofort genommen. Und seitdem läuft das. Und deswegen bleibe ich jetzt auch dabei, erstmal jedenfalls mit dem Südtirol-Krimi. Und es macht ja auch Spaß. Ich habe dadurch die Leute und das Land viel besser kennengelernt, weil ich mich ja intensiv mit der Thematik Südtirol, Geschichte, Kultur, Brauchtum auseinandergesetzt habe.
Ja. So, jetzt ist aber doch ein weiter Weg, ne? Wenn man da liest, da ist ein Trecker verunglückt, bis ich dann so einen Plot habe. Also der ist ja dann, sag ich mal, relativ schnell dann so eingefallen, weil es ist ja auch, sag mal, das Schreiben selber. Es ist ja nicht nur der Plot, es sind ja auch die Figuren und bei deinen Büchern gibt's ja, sag ich mal, die Hauptfigur, ne, Kommissario Fabio Fameo. Das ist ja derjenige, der sich durch alle Bände, glaube ich, durchhangelt, wo man dann auch mitfiebern kann und mitleiden kann, auch mit seiner privaten Geschichte. Aber ich sag mal, der muss ja auch erstmal erfunden werden, ne? Oder hattest du den aus dem Justizministerium auch direkt vor Augen, oder?
Nein. Nein, den habe ich in der Tat erfunden. Also der Plot, also warum einer einen umbringt und so, das kann man sich relativ schnell ausdenken. Es gibt ja auch nicht viele Möglichkeiten, einen umzubringen. Die Gründe sind endlich und auch die Gründe, warum man einen umbringt, sind endlich. Da muss man sich immer fragen, warum würde ich, also jeder könnte sich fragen, warum würde ich einen umbringen? Das sind so verschiedene Motivgründe. Das ist endlich. Und die Mordarten oder die Tötungsarten sind auch endlich. Das kann man in jedem Krimi lesen, da kann man nichts Neues mehr erfinden. Nein, nein, was mir Spaß macht, sind die Figuren in der Tat. Und diese Verstrickungen miteinander und was die Menschen, also diese Figuren ausmacht. Und da schöpft man ja aus dem Vollen, nämlich die eigene Lebenserfahrung, das, was man noch gelesen hat. Andere Figuren, die man im Kopf hat, die sich dann verdichten. Michael Ende hat mal geschrieben, die Geschichten werden durch Geschichten erfunden. Und so empfinde ich das auch. Man lebt ja mit Geschichten, das sind die Geschichten, die man gelesen hat, die Geschichten, die man selber erlebt. Wenn man hinschaut und hinhört, erlebt man so etwas. Oder wenn man etwas in der Zeitung liest. Und das alles muss man sich in Bildern vorstellen und mit einer Handlung. Ich frage mich immer, zum Beispiel auch, wenn ich Leute im Café sitzen sehe, und die sind irgendwie, fallen die mir auf, weil die in der Art zu kommunizieren komisch für mich wirken. Dann frage ich mich immer, was war dahinter? Und was war davor? Und was können wir daraus machen? Und so kommt man selber an die Geschichten. Also man muss sich überlegen immer, warum sind die Menschen so, wie sie sind? Was hat sie dazu gebracht? Und wie könnte es weitergehen? Und schon hat man eine Geschichte. Und so habe ich das dann irgendwann angefangen zu konstruieren. Also Band 1 habe ich noch ein bisschen länger für gebraucht, weil ich ja auch ein Erstlingswerk schrieb. Mittlerweile geht das alles relativ flott. Das übt sich ungemein ein. Ich mache das ja jetzt 13 Jahre. Also da ist schon eine gewisse Erfahrung im Erfinden von Geschichten vorhanden.
Das heißt, 2010 hattest du den ersten Roman dann quasi geschrieben.
Genau. Ja, geschrieben habe ich den wahrscheinlich, also 2007 die Idee, dann habe ich über Winter geschrieben, 2008 habe ich den Gespräch mit dem Verlag. Ja. Und dann braucht das manchmal länger, bis es dann gedruckt wird. Und so 2 Jahre haben sie gebraucht, aber letztendlich ist es bei dem Verlag geblieben. Und 2010 im März ist er dann rausgekommen, der erste. Ja, ich habe dann auch gleich einen zweiten. Okay. Entschuldigung, ich habe auch gleich einen zweiten schreiben sollen. Also die haben mir dann gesagt, ja, wir machen das mit Ihnen, aber jetzt schreiben Sie gleich einen zweiten, dann können wir in einem Jahr 2 rausbringen.
Und das habe ich
dann
auch gemacht. Aber nicht geplant, ne?
Ja, von mir nicht. Ich hatte nur mal gedacht, ich möchte mal ein Buch schreiben, mal gucken, wie das so ist. Aber das ist, man ist schnell angefixt. Also wenn der Erfolg sich einstellt, dann macht das auch Spaß.
Na klar.
Also die waren davon überzeugt, dass das gut läuft. Und ich war froh, dass die das so empfunden haben. Und dann habe ich ja auch erlebt, wenn ich Lesungen gemacht habe, dass die Leute das gut fanden. Also das Publikum. Und das ist eigentlich der Sprit, der mich antreibt. Also wenn die Leute mir sagen, das gefällt mir, Geschichten gefallen mir, ich hätte noch gerne noch mehr. Also dieses, ich sag mal, Lob der Leserschaft, das ist der Motor, der mich immer weiter dazu bringt, noch mehr zu schreiben. Das macht ja auch Spaß. Aber man muss es halt für jemanden machen, der sich auch darüber freut. Mhm.
Du hast ja mit den Südtirol-Krimis auch quasi so eine eigene Marke geschaffen, ne? Also damals gab es ja noch nicht so diese regionalen, das ist ja dann erst später so modern geworden, ne? Die Eifel-Krimis und ich weiß nicht was. Südtirol-Krimis, das ist ja sozusagen auch auf deiner Homepage prominent. Und jetzt im Juli erscheint schon dein 10. Band in dieser Reihe. Also das ist ja einmal der tolle Erfolg. Du hast jetzt auch geschildert, das macht auch Spaß und das motiviert dich dann eben auch da weitermachen. Jetzt hast du auch vorhin gesagt, Mensch, in Südtirol, da leben 500.000 Menschen. Also ist ja auch, sagen wir mal, für eine kleine Region, für so Orte und eher kleinere Orte, besser gesagt. Bist du denn in Südtirol jetzt auch schon so ein bisschen prominent?
Ja, also ich kenne viele und ich kenne auch viele inzwischen. Also sagen wir mal so, beim zweiten Band, der ja bevor der erste erschienen wurde, geschrieben wurde, da hatte ich einen Originalschauplatz nehmen wollen, eine Wirtsstube. Da habe ich natürlich auch gefragt, ob ich das darf. Muss man nicht, aber ich frage immer. Und dann hat die Wirtin gesagt, was? In meiner Stube? Da fließt mir kein Blut. Und die waren also da nicht so erpicht, dass ich da eventuell eine Leiche platzieren wollte. Habe ich gar nicht gemacht in diesem konkreten Fall, aber da waren die noch verhalten. Mittlerweile, wenn ich sage, guten Tag, ich bin der Ralf Neubau, ich schreibe Südtirol-Krimis, ich interessiere mich für, dann gehen mir die Türen auf. Also das ist toll. Die Leute geben sich jetzt richtig Mühe, mir was zu zeigen. Beim letzten Krimi habe ich natürlich auch viele Kontakte nutzen können, die ich ein Jahr vorher schon bekommen habe. habe ich vieles gesehen. Also wir haben die Weinkeller gezeigt, die Weinkellereien, Sektmanufaktur habe ich gesehen. Also ich kriege da noch sehr viel Hintergrundinformationen, die jetzt ein bisschen darüber hinausgehen, wie man das bei einer normalen Touristenführung bekäme. Ja, das ist schon toll. Ich habe eine Marke etabliert in Südtirol, die mir auch die Türen öffnet. Das hat wunderbar funktioniert und hätte ich mir so gar nicht vorstellen können. Aber das ist so, liegt wahrscheinlich daran, dass die Leute auch sehen, dass ich mir sehr viel Mühe gebe. Und diejenigen, die ich, deren Orte ich verwende oder wenn sie selber sogar vorkommen in einer kleinen Rolle, bekommen diese Textstellen ja auch vorher zu lesen. Und ich lasse mir das ja auch absegnen. Das heißt, jeder weiß genau, was ich mache und es herrscht ein gewisses Vertrauen. Deswegen habe ich auch keine Probleme, bis jetzt jedenfalls, Orte zu etablieren, die ich gerne etablieren möchte.
Du hast mir auch erzählt, die Leute kommen auch teilweise dann direkt auf dich zu und sagen, Mensch, kann ich nicht mal in einem deiner nächsten Romane mitspielen? Ne?
Ja, das hat sich so ergeben. Also eigentlich war es gar nicht beabsichtigt, echte Menschen mitspielen zu lassen. Das hat im ersten Krimi kommt schon meine Vermieterin, die ich ja seit vielen Jahren kenne, aus dieser Pension drin vor. Das habe ich ihr zum Dankeschön hineingeschrieben.
Unter ihrem Klarnamen oder wie muss ich mir das
unter ihrem Klarnamen, ja. So, auch als Pensionswirtin. Die Leute, die aus Südtirol in echt mitspielen, es sind aber nicht nur Südtiroler, es sind auch Leute aus Hahn, aber dazu vielleicht gleich mehr. Also die echten Südtiroler, die mitspielen.
Dann möchte ich auch mal mitspielen.
Ja, genau so funktioniert das. Die Leute, die mitspielen, die möchten schon mit Klarnamen da rein und die sind auch damit einverstanden. Also im zweiten Krimi hatte meine Frau die Idee, die Kinder unserer Vermieterin mitspielen zu lassen. Haben wir so eine nette kleine Szene gemacht, so ein bisschen wie Bullabü. Die spielen einen kleinen Streich. Und bei der Vorstellung dieses Bandes hatte ich einen Laudator, das ist so ein Star-Moderator von einer größten Radioanstalt. Und der hat nachher zu mir gesagt, mit einem Glas Rotwein, hör mal Ralf, im nächsten Krimi spiele ich aber auch mit, oder? Und dann sagte die Dame vom Verlag, das ist eine tolle Idee, schreib den rein. Das ist ein Mann, den kennt ja jeder. Da sage ich mal, guck, den dritten Krimi hatte ich damals schon fertig. Da muss ich den noch irgendwie reinpacken. Naja, das habe ich dann gemacht. Und danach wurde das Programm. Also das hat dann wirklich so eine Art Dynamik entwickelt. Und mittlerweile gibt es halt etliche, wie zum Beispiel mein Nachbar, mein Freund Dirk, der irgendwann in rotweinsiger Nacht sagt, dem nächsten Krimi nehme ich die Ermittlungen auf. Man muss wissen, er ist Oberstaatsanwalt. Und da habe ich gesagt, wie meinst du das? Ja, sagt er, genauso wie ich das meine. Ich will da mitspielen. Ja, sage ich, wie denn jetzt? So wie du bist? Genauso wie ich bin. Und dann haben wir den Namen nur leicht verändert. Ja. Und seitdem spielt er mit. Der kommt ab und zu so als Oberstaatsanwalt Hagen Bös, taucht er da auf und ist so mein Deus Ex Machina, also der Teufel aus der Kiste, der immer dann einspringt, wenn ich sonst zu komplizierte Dinge habe, die ich besser erklären kann, wenn einer von außen kommt und es erklären kann oder eine Lösung anbieten kann. Dafür braucht man die in der Theaterwelt und der ist dann mein Deus Ex Machina. Und das macht er sehr gut, finde ich.
Cool.
Ja. Aber meine Nachbarin spielt auch mit und die Tochter vom Dirk spielt auch mit. Also es spielen eine Menge Leute mit aus meinem Umfeld. Meine Tochter huscht auch mal schon mal durchs Bild.
Weißt du denn, wer so deine Fans sind? Also wo die leben? Kommen die aus Südtirol oder sind die hier im Rheinland unterwegs? Oder
also,
wo kommen die her?
Ich habe ja damals gedacht, und das hat sich auch bewahrheitet, das sind ja die Einheimischen, da gibt es eine gewisse Leserschaft, das sind nicht so viele. Und dann die Urlauber. Und die kommen aus allen Ecken. Also ganz Deutschland, jedes Bundesland hat Leute. Ich habe ja viel Schriftkontakt mit diesen Lesern. Ja. Aber ich habe auch Leser in Schweden, in Kanada, in Italien. Also das ist schon ziemlich weit gefächert. Und da haben sich auch sehr viele intensive und interessante Briefkontakte ergeben.
Aber die lesen das auch dann sozusagen in der deutschen Version, oder gibt es das auch schon übersetzt in mehrere Sprachen?
Nein, nein, es gibt ja die deutsche Version. Also die Schwedin zum Beispiel, mit der ich mich seit Jahren schreibe, die spricht ganz gut Deutsch und die liebt Südtirol und die hat alle meine Bücher gelesen. Der Kanadier, mit dem ich mich lang geschrieben habe, das war ganz interessant. Der war Besatzungssoldat nach dem Zweiten Weltkrieg in Südtirol und hat dieses Land lieben gelernt und hat sich immer Literatur über Südtirol beschafft. Und so kam der in Kanada auf meine Krimis. Interessant, ne? Internet macht's möglich. Und seitdem haben wir uns geschrieben. Irgendwann ist dieser Kontakt abgebrochen. Ich vermute, er war damals schon 92, dass er vielleicht inzwischen nicht mehr lebt. Aber ich weiß es nicht. Es war jedenfalls ein sehr interessanter Kontakt, weil der auch viel zu erzählen hat. Mhm. Und so ist das insgesamt spannend. Also die Leute, die mir schreiben, schreiben mir aus allen Ecken.
Wahnsinn.
Überwiegend aber Deutschland, ein paar Österreicher sind dabei. Ja. Schweiz habe ich einen. Also ist es ja auch so, dieser Verlag ist so aufgestellt, dass er seine Bücher in Südtirol bewirbt und so ein bisschen Baden-Württemberg, ein bisschen Bayern. Ach weiter so, gehen die Vertreter nicht. Also das ist halt, man muss halt denken, auch wenn es der größte Verlag in Südtirol ist, ist das letztendlich ein kleiner Verlag. Die Marktmacht in Deutschland, die ist nicht groß. Also meine Bücher liegen selten in deutschen Buchhandlungen auf. Man kann sie überall kaufen und auch bestellen. Aber die werden halt nicht durch den Verlag hineingeschoben. Denn das müssen die Verlage schon machen. Aber das schafft mein kleiner Verlag nicht.
Jetzt habe ich gehört, weiß gar nicht, stimmt das überhaupt, dass man im Prinzip deine Bücher auch schon fast so als Reiseführer nutzen kann?
Naja, die sind halt sehr detailgenau beschrieben. Und da ich ja durch Südtirol gewandert bin, habe ich eben vieles auch sehr genau ermittelt. Und man kann davon ausgehen, dass wenn man etwas beschrieben bekommt, man es genau so vorfindet. Mhm. Also das ist schon so. Als Reiseführer kann man das verwenden. Und es gibt auch so verschiedene Bände. Ich springe ja auch schon mal durch die Gegend. Wenn man bestimmte Bände nimmt, also 1, 3 und 8, glaube ich, die spielen alle in der gleichen Gegend. Da kann man in der Tat mit diesen drei Bänden in der Hand einen ganzen Urlaub mit verbringen. Das braucht man schon 3 Wochen, um alles abzuwandern. Aber dann ist man mit einer Übernachtungssituation ausgestattet, in der Lage, alles abzuwandern.
Aber man findet dich in der Romanabteilung oder bei den Reiseführern.
Nein, schon bei den Krimis. Denn es wird immer schon auch ein bisschen gemordet, sonst macht das ja keinen Spaß.
Ja, ja. Ja, eigentlich so, aber wahrscheinlich wird da in den Büchern mehr gemordet als in der Realität. Ne? Südtirol ist ja immer noch ein sicheres Land oder Reiseziel. Ne?
Südtirol ist ein völlig sicheres Land. Mord und Totschlag gibt es da zwar auch, aber ganz, ganz, ganz zurückgezogen. Das sind meistens Beziehungstaten. Also was richtig Schlimmes kommt da nicht vor. Die sind schon dort sehr gesittet. Das ist also, Kriminalität ist da kein großes Thema. Ist ein Thema, aber das sind keine großen Kriminalitätsfelder.
Ja. Du hast ja vorhin mal anschaulich erzählt, dass du für den ersten Band ein bisschen länger gebraucht hast. Ne? Und dann war der ja fertig und dann kam direkt der Verlag mit dem zweiten Band. Und ich glaube, jetzt hast du da so für dich so ein richtig cooles System so erfunden oder gefunden, wo du sagst, in dem und dem Zeitraum mache ich das. Also du hast mir erzählt, du schreibst das Buch immer im Januar. Also auch im Januar fertig quasi dann, ne?
Ja, das geht, seitdem ich pensioniert bin, weil ich dann jetzt die Zeit dafür habe, dann kann ich mir das selber einteilen. Dann mache ich das so wie ein Büroarbeiter. Ich stehe morgens auf, frühstücke, gehe ich nach oben und schreibe bis abends zum Abendessen. Zwischendurch gehe ich noch Mittagessen, aber ansonsten mache ich das wie ein Büroarbeit und ich brauche dann auch nicht mehr so lange. Also die Geschichte entwickle ich ja im Kopf und irgendwann ist die wie ein Film. Und dann bin ich in der Lage, die so in, ich sag mal, in 20 Tagen, 25 Tagen runterzuschreiben. Länger brauche ich dafür nicht. Danach beginnt die Arbeit des Redigierens. Das ist dann wieder richtig viel und lästig. Aber eine Geschichte erfinden braucht immer eine Zeit lang, weil ich auch dann muss viel lesen, ich muss viele Gespräche führen. Dann kommen mir die Ideen auch für den Plot, für die Handlung. Dann sehe ich die Figuren vor meinem geistigen Auge durch diese gehen. Ich höre die auch sprechen. Also man könnte sagen, ich höre Stimmen. Das ist keine Krankheit, sondern eine Schriftsteller, Spätfolge. Und dann schreibe ich das auf. Wobei wir beim Schreiben auch noch ein paar Ideen bekommen. Früher habe ich immer Skizzen gemacht, habe also jedes Kapitel geplant und habe sehr genau darauf geachtet, dass das kommt. Mittlerweile brauche ich das alles gar nicht mehr. Das ist dann die 13 Jahre Erfahrung. Man kann wirklich davon ausgehen, dass wenn man das öfter macht, das kann ich jedem nur empfehlen. Das kann auch jeder. Das ist jetzt keine Kunst, das ist Handwerk. 80% ist Handwerk. 10% ist, glaube ich, ein bisschen Magie, wo ich nicht weiß, wo die herkommt. Die ist wohl dabei. Und dann ist es vielleicht noch ein bisschen Talent. Also ich würde behaupten, jeder kann das hinkriegen. Es ist halt eine mühsame Sache. Man muss da dranbleiben. Wie bei allen Dingen, die man gerne macht, macht man das dann aber auch mit Lust. Wenn man es nicht gerne macht, sollte man es lassen. Aber es geht dann wirklich irgendwann flotter. Und ich kann sagen, wenn ich jetzt wirklich davon leben müsste, könnte ich auch mehr Bücher schreiben. Aber muss ich ja Gott sei Dank nicht.
Aber jetzt nochmal, also 25 Tage. Du hast gefrühstückt, du gehst ins Arbeitszimmer. Wie muss ich mir das vorstellen? Sitzt du dann da vorm Computer? Schreibst du am Computer dann oder schreibst du auf Papier?
Nee, ich schreibe am Computer. Meine Schrift kann sowieso keiner lesen. Ich selber auch nicht mehr nach 2-3 Tagen. Von daher gesehen ist der Computer das wirklich gute Arbeitsmittel für mich.
Und schreibst du das dann chronologisch runter? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja,
Also
genau.
so von erster Seite bis zur letzten Seite am Stück
Ja.
wird das
Wichtig,
runtergeschrieben.
wichtig ist, dass man jeden Tag schreibt und keine Pause macht. Also es kann sein, dass ich nur was verwerfe, wenn mir was nicht gefällt. Nur bei den Einstieg. Der Einstieg ist immer so eine Sache. Der kommt mir irgendwann und dann schreibe ich ihn einfach mal auf. Ist aber nicht unbedingt der, der zum Schluss bis zum Schluss bleibt. Manchmal schreibe ich den nochmal um. Aber das ist völlig egal. Man muss einfach anfangen und dann entwickelt sich die Geschichte, wenn man die ja eh im Kopf hat, sowieso von alleine. Und dann, da ja Januar immer alles schön dunkel ist, dann ist das auch für mich, wie soll ich sagen, ich schaue ins Dunkle und habe dann einfach die besseren Ideen. Wenn nicht die Sonne scheint, dann kann ich so nicht an dem Schreibtisch sitzen. Das ist der Januar für mich ideal. Da sind halt immer alles grau, verhangen, regnerisch. Das ist genau die richtige Zeit für mich, am Schreibtisch zu sitzen oder zu stehen und einfach die Geschichte durch die Finger laufen zu lassen. Diesen paar Wochen bin ich auch für nichts anderes zu haben.
Ach so,
dann mache ich auch nichts anderes, sondern schreibe das einfach runter, bleib in der Geschichte, das heißt, ich träume nachts davon, wenn ich dann dieser Zustand zwischen Aufstehen und Duschen, da ist man noch nicht so richtig wach, da kommen die besten Ideen. Weil man bleibt ja, ich bleibe ja gedanklich immer dran. Also manchmal hakt es irgendwo, da weiß ich nicht genau, wie geht das, das ist nicht logisch. Und dann weiß ich aber, das funktioniert, entweder kurz vor der Dusche oder wenn das nicht klappt, dann gehe ich spazieren. Das hilft auch.
Aber du machst das dann mit dir alleine klar. Also du holst dann jetzt nicht so hier Familienkonferenz, ich brauche eine Idee oder so.
Nein. Das geht alleine. Das ist auch gar nicht schwierig. Man muss einfach nur vertrauen, dass das klappt. Und das klappt auch. Also
Wahnsinn.
Die ganzen Probleme lösen sich von alleine. Man muss den Dingen nur seine Zeit lassen. Und man muss dranbleiben. Das ist eigentlich der einzige Ratschlag, den ich jedem geben kann, der gerne schreibt. Mehr braucht es nicht.
Hast du da mal einen Kurs gemacht früher? Nö.
Nein, nee. Ich habe halt immer gern geschrieben und wenn man viel schreibt, dann übt sich vieles ein. Aber es gibt natürlich so Lehrbücher, die habe ich mir auch mal gekauft, aber erst nach dem 5., 6. Band.
Ach so.
Die habe ich dann auch, zum Beispiel, eins heißt hier kreativ schreiben. Das habe ich dann gelesen und habe gedacht, ach ja, hast ja vieles richtig gemacht, aber auch bemerkt, ich habe noch Luft nach oben. Also diese Lehrbücher, die haben schon noch ein paar Ideen, auf die bin ich selber gar nicht gekommen. Ne? Und deswegen kann ich auch empfehlen, wenn jemand schreiben möchte, da gibt es wirklich mittlerweile sehr gute Bücher, die kann man erstmal studieren, bevor man anfängt. Oder man fängt einfach mal an und liest es nachher. Ist eigentlich völlig egal, welche Reihenfolge. Und man muss sich halt damit auseinandersetzen. Ich habe halt angefangen einfach und hatte kein Lehrbuch und war auch keinen Kurs belegt. Also gibt ja so Kurse, kreatives Schreiben. Bestimmt auch gut, wenn man die mal besuchen könnte, hatte ich nie Zeit für. Und jetzt mache ich das praktisch, hole ich das nach und mein Schreibstil ändert sich sowieso. Wenn ich mein erstes Buch nehme und das letzte. Also das erste würde ich so gar nicht mehr schreiben. In dem Stil.
Okay.
Das ist ganz, ich habe jetzt neulich eine Lesung komponiert, da habe ich so aus mehreren Büchern zusammengeschrieben, so ein Potpourri. Und da habe ich auch so meine Formulierungen da gehabt, wo ich dachte, meine Güte, das hast du damals geschrieben. Ja. Es ist interessant, es ändert sich. Der Geschmack ändert sich, auch die Art und Weise, wie man Sätze baut. Und würde ich heute anders machen. Aber den Leuten hat es ja bis jetzt gefallen, noch in der Reihenfolge.
Aber du hast auch jetzt in den Büchern immer so einen, wenn man so möchte, so einen Themenschwerpunkt. Ne? Also ich glaube, in dem ganz neuen Kriminalroman geht es ja um das Thema Weinanbau, Weinherstellung und dergleichen. Und ich weiß, in den Büchern davor hattest du auch immer mal so ein spezielles Thema, so was in diese Handlung mit eingeflochten wurde. Das hat sich doch dann auch geändert, dass du gesagt hast, ich setze da mal so einen Schwerpunkt drauf, oder?
Ja, also das war mir am Anfang schon wichtig. Das erste Band beschäftigt sich mit der Südtiroler Geschichte, die ja wirklich interessant ist und für die Leute nicht einfach. Also ganz kurze Version nach dem Ersten Weltkrieg, die waren ja damals noch Österreich-Ungarn. Nach dem Ersten Weltkrieg waren sie Kriegsbeute Italiens. Dann fühlten die sich aber nicht als Italiener, sondern immer noch als Tiroler. Und die wurden unterjocht, das kann man schon so sagen. Also die deutsche Sprache wurde verboten, die Beschriftungen der Straßennamen, sogar der Grabstätten wurde italienisiert, das muss ich auch vorstellen. Also ich könnte das jetzt noch riesig ausführen. Aber jedenfalls dieses Thema habe ich dann im Band 1 mit eingebaut, weil das ja noch weiterging. Im Zweiten Weltkrieg hatten sie die Hoffnung, dass Hitler sie zurückholt ins Deutsche Reich. Der hat aber anderes vor. Die haben dann Mussolini und er sich überlegt, die Südtiroler sollen sich entscheiden. Entweder sie werden Deutsche, mussten optieren, also sich entscheiden, oder sie, wenn sie eben sich für Italien entschieden, optierten, dann wurden sie endgültig Italiener. Und dann auch eine furchtbare Situation, alles in kurzer Zeit musste das gemacht werden. Diese Entscheidung, muss ich das vorstellen, so eine Familie, die Jungen wollten weg, die Alten wollten bleiben. Das ging ein Riss durch ganze Dörfer, das ist bis heute noch nicht ganz ausgestanden. Diese Verwerfungen, die es da gegeben hat, diese menschlichen Verwerfungen. Und das habe ich im ersten Band thematisiert, weil ich mich damit sehr beschäftigt habe und auch versucht habe, das so ein bisschen herauszuarbeiten. Im zweiten Band, den ich ja schnell hinterher schreiben musste, habe ich jetzt kein typisch Südtiroler Thema genommen, sondern das, was ich aus dem Beruf kannte, nämlich Menschenhandel. Das ist jetzt, glaube ich, kein Südtiroler Thema, aber ich habe es dann halt, habe ich die Kulisse genommen, Südtirols, und habe dann ein Thema reingeknallt, was in Südtirol möglicherweise nicht so stark ist. Im dritten Band habe ich mich dann wieder...
Aber nur kurz zum Einhalten, Ralf, das lag an der Tätigkeit im Justizministerium, ne? Nicht, weil du beruflich Menschenhandel gemacht hast. Ne?
Ja, richtig. Also ich selber habe beruflich nicht mit Menschenhandel zu tun gehabt. Aber ich habe mir erklären lassen, wie das funktioniert. Ja. Ich saß auf der Etage, wo die ganzen Staatsanwälte saßen, und die haben mir das erklärt. Ja. Also das ist auch Geldwäsche und so. Das Ganze, die ganzen Dinge, die so passieren, auch mit Plagiieren von irgendwas. Also diese fachlichen Dinge, die konnte ich mir da schon ganz gut mit den Kolleginnen und Kollegen erzählen lassen.
Das war schon toll. Spektrum. Du warst ja auch lange da. Du warst ja jahrzehntelang im Justizministerium beschäftigt. Da kennst du ja auch unglaublich viele Leute, ne?
Ja, wobei, die wechseln natürlich bei uns sehr häufig. 2/3 des Personals wechseln nach 3 Jahren. Also das ist so das Übliche.
Ja. 1/3 ist Stammpersonal. Ja noch mehr Leute kennen, ist
ja
super.
Ja, ja. Ja, ich kenne schon ein paar Leute, das ist wohl wahr. Ja, ja. Und dann habe ich mich irgendwann beschäftigt mit dem Obstanbau in Südtirol. Das ist ja ein Riesenthema. Ne, die haben ja riesige Monokulturen. Da habe ich also dauer was geschrieben. Dann den
zum Weinanbau. Schnaps brennen oder wofür machen die das da?
Nee, die verkaufen Obst, also im Wesentlichen Äpfel.
Also ich hätte jetzt gesagt, die machen da so Obstler raus oder sowas.
Den gibt es auch. Also es wird auch Schnaps gebrannt. Da gibt es sehr viele große Fabriken, die mittlerweile auch international aufgestellt sind.
Ah ja.
Mhm. Gibt es schon. Und klar, also die Williams-Christbirne ist ja bekannt. Ne? Und der Willi nach dem Essen war ja früher Brauch. Ne? Gibt es mittlerweile auch nicht mehr so häufig. Aber früher konnte man, egal wo man gegessen hat, kriegt man anschließend einen Willi, ob man wollte oder nicht. Wie der Uso beim Griechen gab es den Willi beim Südtiroler Gastwirt. Ja, und dann habe ich eben Weinbau gemacht und die Sozialgeschichte der Frauen in Südtirol habe ich mir auch mal.
Oh, das war ein ganz großes Thema.
Das war wirklich ein großes Thema und das packt mal in 300 Seiten Krimi rein. Also ich denke, das ist ganz gut gelungen. Bis jedenfalls sind die Leute ganz zufrieden und darauf kommt es.
War das Opfer ein Mann?
In dem Krimi habe ich dann 3 Frauen, die tot gefunden wurden.
So, okay. Ja. Mehr verraten aber nicht.
Ach ja, nee, also Krimis muss man schon lesen, sonst macht es ja keinen Spaß, wenn man das Ganze schon aufgezählt bekommt.
Ja, Ralf, du hast ja gesagt, im Januar alles ist dunkel, du schreibst den Krimi. Im September alles ist schön. September ist Südtirol-Zeit immer noch, ne, bei dir, ne?
Ja, das ist aber jetzt einfach dieser Produktionsphase geschuldet. Ich denke mal, dass wenn ich jetzt ich will 12 Bände schreiben, habe ich mir vorgenommen, dann mache ich noch 2, dann ist auch Schluss mit dieser Reihe. Und dann kann ich wieder erfahren, wann ich will. Also ich muss nicht, das ist jetzt halt so, wenn ich im Januar schreibe, dann braucht es einfach noch mal 2 Monate, bis ich den Text endgültig abgebe. Also ich habe immer Abgabefrist Ende März.
Ja.
Und diese 2 Monate brauche ich halt zum Redigieren. Das ist schon ziemlich viel Arbeit. Auch lästige Arbeit. Am liebsten hätte ich so ein kleines Heer, was hinter mir herarbeitet. Also Leute, die das kennen. Grammatik, Zeichensetzung, Redundanzen finden, diese Dinge. Das ist schon so eine Sache. Ich habe da ein paar Leute, die ich kenne, die mir auch helfen. Ich selber mache natürlich auch was, aber das braucht seine Zeit. Ja, und im März gebe ich ab. Dann geht der erste Durchgang Lektorat durch und dann der zweite. Und irgendwann sind wir jetzt in der Phase, wo ich jetzt bin. Und dann wird gedruckt im Sommer und wird das Buch dann rausgebracht. Und ein paar Monate später, meistens im September, fahre ich dann hin. Und dann machen wir die Buchvorstellung. Also das ist so die Reihenfolge einfach, die sich jetzt, weil ich auch pensioniert bin, ermöglicht. Früher, als ich noch gearbeitet habe, habe ich ja so zwischendurch geschrieben. Also da hatte ich nicht so viel Zeit. Da habe ich abends, wenn ich nach Hause kam, am Abend erst nochmal 2 Stunden gesessen. Wenn mich die Leute gefragt haben, wann machst du das, habe ich immer gesagt, dann, wenn andere Leute Fernsehen gucken. So war es auch. Und schon mal am Wochenende. Aber es gab natürlich auch Tage, auch manchmal Wochen, wo ich keine Zeit hatte. Weil es gibt ja auch, ich hätte nicht immer pünktlich Dienstschluss. Es ist ja immer mal dann Dienstschluss, wenn Dienstschluss ist. Ne? Als Pressesprecher hat man sowieso gefühlt nie Feierabend. Und das war dann schon nicht immer so kontinuierlich möglich zu schreiben. Und das ist dann auch schwieriger. Da muss ich nämlich immer wieder diesen Text reinschaffen, sich wieder in die Geschichte reindenken und dann kann man wieder 5, 6 Seiten schreiben. Das ist ein mühsames Unterfangen. Jetzt ist das echt angenehm, wenn ich jetzt von einem Rutsch dran gehen kann.
Ja, und doch ist es doch jetzt, wenn du dann in Südtirol bist, ist einmal die Buchvorstellung, aber es ist ja auch Recherche schon mal fürs nächste Buch. Ne? Das ist eigentlich dann Arbeit. Ist das nicht schade, dass da so ein bisschen das Urlaubsfeeling verloren gegangen ist?
Ja, ist es. Ja, ne? Also das kann ich anders sagen. Es ist auch familiär schwierig gewesen. Meine Frau hat irgendwann auch gesagt, ach nee, also das ist mir zu anstrengend. Hm. Und sie hat auch recht letztendlich. Also das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel gewesen. Aber wie das so ist, wenn man etwas gerne macht, setzt man das irgendwie auch durch. Hm. Und es hat ja jetzt auch geklappt. Und meine Frau hat mir abgenötigt, und das war auch nicht so schwierig, dass wir jetzt auch mal woanders hinfahren. Also wir machen jetzt auch andere Urlaube in anderen Gegenden und dann ist es auch nur Urlaub. Und Südtirol hört ja jetzt irgendwann auch auf mit dem Schreiben. Mhm. Dann können wir auch zu jeder anderen Jahreszeit wieder fahren. Dann wird das auch wieder ein Urlaubsfeeling werden. Ganz sicher. Mhm.
Okay, wir haben ja vorhin mal kurz über den Kommissario gesprochen. Identifizierst du dich mit dem so als Hauptperson oder ich frage mal anders, wie viel Ralf steckt im Fabio drin?
Och, nicht sehr viel. Also also die Eigenschaften, die ich so habe, die stecken vielleicht in der einen oder anderen Figur, auch weiblichen Figur, weil ich mich halt mit diesen Eigenschaften auskenne. Aber ich habe jetzt keinen Alter Ego geschrieben. Der ist auch viel jünger als ich. Und es gibt einen Gleichalten, sein Kumpane ist ja Tommaso Caruso, ein Carabinieri. Der ist genauso alt wie ich. Das habe ich mir so überlegt. Dann habe ich so das Gefühl, dass ich wenigstens eine Figur habe, dessen Alter ich entspreche. Aber der sieht völlig anders aus als ich. Also es gibt auch keinen Anhaltspunkt. Ich finde jedenfalls keinen, wo ich mich mit diesen Figuren verorte. Also nee, haben die nicht. Die sind schon frei erfunden. Ich habe mir die aber so überlegt, wie die sein sollten. Also der eine so ein bisschen feiner, der andere ein bisschen gröber. Und die mussten ja auch zusammenpassen. Es sind ja auch zwei Polizeieinheiten. Das ist in Italien ganz spannend. Der Fabio Formeo ist bei der Polizia di Stato, also der Staatspolizei. Und der Tommaso ist bei den Carabinieri. Das ist die militärische Polizei. Mhm. Jedenfalls sind ja Militärs, die Carabinieri, und die haben eigentlich ähnliche Aufgaben, aber arbeiten nicht oft zusammen. Das ist kompliziert in Italien im Vergleich zu Deutschland. Es gibt immer eine Koordinierungsstelle bei der Staatsanwaltschaft, die sagt, welche Polizeieinheit für welchen Fall zuständig ist. Die können auch zulassen, dass zwei Polizeieinheiten gleichzeitig im gleichen Fall arbeiten. Das geht auch. Mhm. Das muss man wissen, das ist anders als in Deutschland. Deswegen ist so eine Freundschaft zwischen diesen beiden Einheiten. Ja, das funktioniert. Ich habe ja auch mit so einer Staatsanwältin mal gesprochen und auch mit einem echten Kommissario und auch mit echten Carabinieri, die haben mir das erklärt. Also das funktioniert schon. Okay. Aber die sind im Wesentlichen schon darauf bedacht, ihre eigenen Fälle zu lösen. Mhm. Aber es gibt schon so Situationen, erzähle ich mir einen Carabinieri, da sitzen sie in irgendeinem Baum. Ich habe gefragt, die sitzen im Baum. Ja, Beobachtungsposten, Drogenhandel. Wir wollten jemanden beobachten und da sind wir in den Baum geklettert. Und sehen dann die Kameraden von der Polizei und Stato unten im Auto sitzen, den gleichen Typen beobachten. Also es passiert, dass da zwei Hunde am gleichen Knochen dran sind. Also, aber das wird, wie gesagt, meistens koordiniert. Und die Freundschaft zwischen einem Carabinieri und einem Polizisten der Polizia di Stato ist möglich, zumindest mein Krimi. Und das Schöne ist, ich kann beide Polizeieinheiten einsetzen.
Ah ja.
Der eine findet eine Leiche, der andere hilft ihm bei den Ermitteln und so, das ist ganz nett. Mhm.
Ja, cool. Ja, hat man so ähnlich, ne? In Deutschland hieß das mal ein Fall für zwei, da hat man einen Staatsanwalt und einen Privatdetektiv, ne? Das waren ja auch so zwei unterschiedliche Typen, die sich gegenseitig die Bälle hin und her gespielt haben, ne? Ja. Ansonsten ist es bei uns ja immer so, wenn da die Polizei arbeitet, die Lokale, dann kommt das LKA oder BKA, dann rollen die alle mit den Augen, ne? Oder in Amerika, wenn plötzlich das FBI sagt, wir übernehmen und die anderen sagen, dann muss das jetzt sein, ne? Das war doch unser Fall, ne? Da gibt das überhaupt nicht, ne?
Ja, interessant. Die Polizeikulturen sind eben unterschiedlich und die in Italien nochmal ganz anders. Ich musste mir das auch richtig anlesen, das habe ich auch nicht gewusst. Am Anfang habe ich mich damit auch vertan. Da habe ich den Kommissario von der Staatspolizei von einem Carabinieri durch die Gegend fahren lassen. Da hat mir einer gesagt, das geht nicht. Ja, stimmt, geht auch nicht. Und das habe ich aber nicht gewusst damals. Und so musste ich das alles lernen. Aber mittlerweile ist das alles drin.
Aber du hast ja jetzt gerade so eine Bombe platzen lassen, ne? So nach dem Motto, zwei Bände und dann ist mit der Reihe wahrscheinlich Schluss. Ist das schlau, wenn man das so macht?
Ja,
kann man sich nicht immer noch so ein Hintertürchen aufhalten lassen?
Ja, man kann ja immer noch 12a und 12b schreiben. Aber okay. Ich glaube nicht, dass ich das mache. Also man muss einfach mal sehen, der Einsatz, den ich fahre, der ist ja auch hoch, macht auch Spaß. Aber ich glaube, das reicht dann für mich. Erstmal habe ich dann viele, viele Themen bearbeitet. Mhm. Ich werde noch welche finden, wenn ich welche suche. Aber ich glaube, es reicht mir dann auch. Ich habe auch noch ein paar andere Ideen. Und die brauchen ja auch ihre Zeit zum Reifen. Und ich würde auch gerne noch mal vielleicht mit einem anderen Verlag zusammenarbeiten, um mal zu sehen, wie das mit einem großen deutschen Verlag ist. Das würde mir Spaß machen. Und ich habe, wie gesagt, noch ein paar Ideen im Köcher. Auch immer sehr viel Material gesammelt. Und ja, daraus will ich auch noch was machen.
Dann aber dem Krimi-Genre bleibst du treu, ja?
Weiß ich noch nicht. Also man könnte auch mal einfach mal was ganz anderes machen, habe ich mir gedacht. Vielleicht wird es aber, man kann immer ein Krimi rein schreiben. Es gibt ja auch intelligente Krimis und meiner bemüht sich ja auch, ein bisschen intelligenter zu sein. Also es ist nur einfach diese Frage, wer hat es getan? Mhm. Sondern ist immer die Erzählung um den Menschen. Also ich liebe die Psychopathologie des Alltags. Ja, also wir sind ja alle umgeben von normalen und halbwegs bekloppten Menschen. Das ist nämlich das Normale. Und das herauszufinden und wie Kommunikation zwischen denen funktioniert, das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht. Und das ist auch das Hauptthema in meinen Büchern, herauszufinden, welche Sorten Menschen gibt's und wie reagieren die miteinander und aufeinander. Und da muss man ja nicht unbedingt einen Krimi zu haben. Da kann man auch eine nette Geschichte erzählen, ohne dass einer tot geht dabei. Also das geht auch.
Das stimmt. Ich habe mal eine Frage. Die Titel von deinen Büchern, ne? Suchst du die aus oder denkst du dir die aus oder ist das so, kommt das vom Verlag?
Also es ist so, meistens hat der Autor das Recht, den Titel zu bestimmen und der Verlag das Cover. So hat man mir das mal erklärt. Ja. Letztendlich ist das ein Teamwork. Also Ich habe irgendwann mal angefangen mit einem Sprichwort. Ne? Das erste Band hieß Rache ist Honig süß, abgewandelt von Rache ist süß. Ja. Und so haben wir dann immer Sprichworte versucht zu finden. Das ist mir aber in den letzten Bänden nicht mehr gelungen. Weil irgendwann hört das auf mit den Sprichworten, die dann umzuwandeln noch wären und die dann mal passen müssen.
Jetzt mache ich das. Kommt Zeit, kommt Tat, wäre auch nochmal so ein Spruch gewesen. Ne? Den hat es ja auch im Band 5.
Ja. Ja, genau. Ja, ja. Mhm. Kommt Zeit, kommt Tat. Eigentlich heißt es ja, kommt Zeit, kommt Rat. Genau. Und so wird dann immer ein bisschen abgewandelt. Das war ein Alleinstellungsmerkmal. Fanden die ganz gut im Verlag. Und dann haben wir aber gemeinsam immer getüftelt. Also wir haben dann immer, ich habe erzählt, worum es geht. Also den Plot so ganz kurz. Und dann ist klar, bei Rache ist Honig süß. Das ist ein Rachemotiv. Ne? Bei Liebe ist Zornesblind. Haben wir was mit Liebe irgendwie und Zorn. Also das hat schon immer mit zu tun mit den Inhalten. Dann haben wir halt so dritt, viert immer überlegt, wie kann man das formulieren. Und dann findet irgendwann einer, mal war ich es, mal meine Frau, mal die aus dem Verlag, einen Titel, der richtig gut funzt. Mhm. Also die Titelfindung ist immer so eine Sache, die ergibt sich im Laufe des Schreibens. Dann denken dann immer mehrere Leute gleichzeitig drüber nach und irgendwann haben wir einen Titel.
Ja, aber ich stelle mir so vor, ne, man kommt in die Buchhandlung und da liegen da so deine Bände rum und dann so, wie du mehr, so er dir, der Schein betrügt und keine Ahnung, also wirklich so plakativ, ne, wo man denkt, so, komm, worum geht's denn da? Ne? Also das ist schon auffallend, ne?
So. Ja, Titel sollen ja auffallen. Das ist ja der erste Kaufanreiz. Ja, und dann kommt der Klappentext. Und wenn es da nicht funzt, dann kauft keiner das. Außer man ist natürlich bekannt wie ein bunter Hund. Dann geht das auch so. Aber sonst muss es schon so sein, dass da auch ein bisschen Anreize geschaffen werden.
Ja, dein neuer Band, der jetzt rauskommt, Treue hat ihre Grenzen, Band 10. Da haben wir uns eine Kleinigkeit überlegt, ne? Also dein Verlag ist so nett und würde unseren Hörerinnen und Hörern dieser Podcast-Folge ein Geschenk machen. Also dein Verlag gibt uns quasi drei Bücher, die wir verschenken dürfen. Da müssen wir nochmal überlegen, wie wir es dann am geschicktesten machen, damit, weil die Podcast-Folge ist ja unbegrenzt haltbar sozusagen hier im Netz. Und wenn einer in 3 Jahren die hört und sagt, Mensch, das Buch hätte ich gerne, Dann ist keins mehr da. Also da müssen wir uns noch was überlegen. Hast du da schon eine Idee, wie wir die drei Bücher an die Fans hier in Hahn unter das Volk bringen oder wie wir es machen wollen?
Also man könnte ja Folgendes machen. Wir nehmen ein Zeitfenster. Also nach der Ausstrahlung vielleicht eine Woche. In dieser einen Woche können sich die Leute, die Interesse haben, per E-Mail bei dir oder bei mir melden. Ja. Und dann wählen wir daraus, dann losen wir daraus drei aus. Und die werden alles informiert. Klar. Und die können dann ein signiertes Exemplar von mir bekommen.
Genau. Dann schreibe ich dieses Prozedere nochmal unten rein in die Folgennotizen. Dann kann das jeder nochmal nachlesen. Ich werde das auch hier bei Instagram, Facebook nochmal ein bisschen promoten. Und wer da den neuesten Krimi vom Ralf bekommen möchte, der schickt uns dann einfach eine E-Mail und dann tauschen wir uns nochmal aus. Und wäre auch schön, wenn da eine Signatur von dir drin wäre, sage ich jetzt einfach mal so.
Das mache ich doch gerne. Eine meiner liebsten Tätigkeiten.
Guck mal, von mir auch, ey. Dann denken die, ja, dann ist das Buch, ist das Geschenk schon direkt nichts mehr wert.
Ah, nein. Ich finde das ganz toll, was du mit deinem Podcast machst und wünsche dir auch wirklich viel Erfolg. Das ist schön, dass du Hahnen eine Stimme gibst. Und das ist doch
macht
nett.
Macht doch wirklich Spaß. Ja, absolut. Ja. Mhm. Ja, nach so vielen Jahren, du hast es schon gesagt, ne, Reiseziele sind woanders. Wohin möchtest du denn auf jeden Fall noch reisen? Was reizt dich noch? Was möchtest du sehen?
Ich bin gar nicht so reisefreudig. Das ist
was möchte deine Frau sehen? Fragen wir mal so.
Also die liebt den Mittelmeerraum. Also wir waren jetzt neulich auch in Italien, auf Ischia und das hat ihr gut gefallen. Mhm. Und davor waren wir mal, jetzt fällt mir der Name der Insel ja nicht ein, jedenfalls etwas weiter weg.
Helgoland.
Helgoland, ja, nee. Also muss schon so ein bisschen wärmer Gefilde sein. Das ist ganz nett. Also ich denke mal so Italien ist sicherlich ein Hauptreiseziel, vielleicht mal Griechenland. Also viel weiter, glaube ich, wollen wir nicht. Also wir haben keine Lust nach Übersee oder Südostasien und so. Da haben wir, glaube ich, keinen Spaß dran.
Also was mich fasziniert, Ralf, nachdem wir Kontakt hatten, so diese deine unkomplizierte Art, ne? So, komm, wir trinken Kaffee auf dem Hahner Markt, wir treffen uns am Samstagmorgen mal und quatschen mal da so. Da kamen dann ganz viele Leute vorbei, die Hallo Ralf sagten oder die sagten, Mensch, vielen Dank nochmal, tolles Buch und sowas alles, ne? Also, dass du jetzt nicht so ein Autor bist mit Starlüren, sondern das, oder du versteckst, nee, oder dass du sagst, nee, komm, hinterher werde ich da angesprochen, sondern dass du total offen hier lebst, hier deine Wurzeln hast, also würde ich jetzt auch mal schon so sagen, auch wenn deine Frau natürlich Urwurzeln gebildet hat. Aber man merkt einfach so, dass du hier unglaublich gut vernetzt bist und ja hier seit langen Jahren lebst. Und dich auch wohlfühlst. Und das hat mir echt imponiert. Und ich finde es auch ganz toll, dass du so eine Idee hattest, mit einer eigenständigen Marke jetzt kreiert hast und aber auch da jetzt nicht so krampfhaft dran festhältst, sondern sagst, okay, das kann auch mal ein Ende haben, dann bin ich wieder offen für was Neues. Das schaffen ja auch viele nicht, gerade wenn sich der Erfolg einstellt, dann immer noch ein und noch ein und irgendwann ist es sich tot abgenutzt, ne, quasi.
Ja, ja, man muss ja denken, das ist ja nichts, also ich muss ja davon nicht leben, das ist ja das Gute. Ich kann mir das ja alles leisten, dass ich so ein Hobby habe, das sich auch irgendwie selbst finanziert, das ist ja auch ganz schön. Aber man muss immer die Kirche im Dorf lassen. Also die Kollegen, die ich nicht persönlich kenne, aber von denen ich halt weiß, die sehr erfolgreich in diesem Genre sind, die dann aber auch, ich sag mal so 100, 150 Lesungen im Jahr haben, das ist ein echter Stressjob. Also mir reichen 5 bis 10 Lesungen im Jahr. Das ist anstrengend genug. Ich muss mich auch nicht mehr so, wie soll ich sagen, bis aufs, also nicht mehr so unglaublich viel Energie da reinstecken. Es muss ja Spaß machen. Mhm. Und ich glaube auch, dass sich die Dinge auch irgendwann mal, naja, ich will nicht sagen totlaufen, aber irgendwann möchte ich einfach auch wieder was anderes machen. Also ich finde, 13 Jahre ist schon lang und wenn ich jetzt noch 2 Jahre mache, dann habe ich 15 Jahre voll. Das ist eine schöne Zahl. Und 12 Bücher ist doch auch schön. So 12 Apostel, 12 Altmaß Altbier, 12 Grad Kölsch. Also das sind doch schöne Zahlen. Also das ist doch, finde ich, reichlich. Und wenn es mir dann noch gelingt, mal vielleicht noch ein paar andere Geschichten zu schreiben, mit einem anderen Verlag möglicherweise, dann wäre es doch auch ganz gut. Ich habe auch mal Spaß, ein Drehbuch zu schreiben. Ich habe mir jetzt mal so ein Lehrbuch gekauft. Wie schreibe ich ein Drehbuch? Das ist auch interessant, weil da muss man ja eine ganz andere Perspektive einnehmen, nämlich die bildhafte. Das ist, glaube ich, hohe Kunst. Ob mir das jemals gelingt, habe ich keine Ahnung. Aber man kann es ja mal anfangen. Vielleicht dachte Literaturagent, dem ich schreibe, Herr Neubauer, netter Versuch, versuchen Sie es ein paar Jahre noch mal, üben Sie noch ein bisschen. Vielleicht ist das ja auch wieder so ein Anfang. Oder ich habe auch gar keine Zeit dafür, mal sehen. Ist jedenfalls ein interessanter Aspekt. Und Drehbücher, finde ich, ist auch eine Art zu schreiben, die irgendwie spannend sind. Also könnte ich mir jedenfalls vorstellen.
Also ich habe tatsächlich noch nie ein Drehbuch gesehen. Weiß gar nicht, wie das so aufgebaut ist. Ist das dann? Bitte?
Das kannst du im Internet finden. Also es gibt da also Drehbuchschreiberschulen und die haben auch solche Drehbücher eingestellt.
Okay.
Das ist eine bestimmte Software, die einem hilft, diese Setting zu machen. Mhm. Aber ansonsten musst du dir halt immer überlegen, wer sagt wem wann was, in welcher Situation. Und da muss ja ganz viel transportiert werden in dieser Bildsequenz. Also du musst wirklich bildhaft denken und überlegen, wie wirkt das beim Zuschauer. Das ist ganz kompliziert, aber ich finde das spannend. Ich weiß nicht, ob sowas mir liegt, aber ich habe mal angefangen, wie ich immer irgendwas anfange, und dann habe ich es wieder liegen lassen, weil ich nicht mal die Zeit dafür habe. Aber das macht schon Spaß, das mal so zu machen. Also Spaß ist halt.
Glaube ich. Mhm. Vielleicht kommen wir da nochmal zusammen, weil ich habe zu meiner Frau gesagt, ich will irgendwann nochmal einen Film drehen. Also, ne? Dann gucken wir mal. Du hast das Drehbuch, ich bringe die Kamera mit und dann gucken wir mal, wen wir da vor die Kamera locken.
Ich kenne auch Drehbuchautoren, habe mit denen schon gesprochen. Also, wenn du da jemanden brauchst, das ist nicht das Problem. Also, das ist wirklich auch ein Handwerk, ne? Man darf sich da nicht so ein bisschen. Ja, es ist ein Handwerk, das kann man lernen, ein bisschen künstlerisch. Ich sage immer, 80% Handwerk, 10% Magie.
Und der Rest, da glaube ich ja nicht dran. Also ich glaube ja wirklich, du brauchst viel mehr Talent und viel mehr Magie. Und das Handwerk, ja gut, das brauchst du auch. Aber ich glaube, da stapelt es ein bisschen tief, Ralf, wenn du sagst, 80% Handwerk, und das kann jeder lernen. Also ich glaube, du hast da schon ein gutes Händchen.
Ja, das kann sein. Aber ich glaube trotzdem, dass das jeder lernen kann. Das ist nicht so schwierig. Nein.
So, alle, die jetzt mithören, ihr könnt das alle lernen und erzählt doch mal, was er so macht und vielleicht haben wir dann den nächsten Autor in Kürze dann hier auch wieder aus Hahn vor dem Mikrofon. Ja. Wäre doch auch schön. Ralf, ich sag mal erstmal ganz lieben Dank, dass du heute mitgemacht hast beim Hahner Podcast. Deine Bücher, deinen Protagonisten und dich persönlich auch den Hörerinnen und Hörern hier mal vorgestellt hast. Wie gesagt, viel Erfolg noch bei den nächsten Bänden. 2 kommen auf jeden Fall noch raus. Erstmal jetzt viel Erfolg bei dem 10. Viel Spaß bei den Lesungen, die da anstehen. Da vielleicht noch ein kurzer Hinweis für die jetzt Zuhörenden. Die Lesung, die Termine findet man bei dir auf der Homepage oder bei Facebook oder wo wird man da fündig, wenn man dich jetzt mal live erleben möchte?
Sowohl als auch. Also mit der Homepage ist es immer so, dass ich die gar nicht selber pflege, die Seite. Das muss immer von jemand anderem gemacht werden. Das klappt im Regelfall, aber nicht immer. Und auf meiner Facebook-Seite Ralf Neubauer und die zweite Seite heißt Südtirol Krimi. Da schreibe ich dann auch die Termine rein. Und das mache ich immer verlässlich.
Okay. Ja, dann also alle, die Lust haben, da nachschauen und dann mal bei einer Vorlesung dabei sein. Vielen lieben Dank, Ralf. Viel Erfolg und bis bald mal wieder auf dem Hahner Markt.
Ganz herzlichen Dank, lieber Frank, und gerne auf dem Hahner Markt. Freue mich.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.